Jeder Diktator hat ja den Wunsch, alles kontrollieren zu können. Und darum ist Kennzeichen jeder Diktatur ein totaler Geheimdienst. Braucht Gott nicht. Gott ist allwissend, er braucht keinen Geheimdienst. Aber Satan und sein Stellvertreter auf Erden sind das nicht. Und so errichten sie ein System totaler Kontrolle. Nun möchte ich nur einige Anstöße geben, über die wir nachdenken sollten. Wir haben ja vor einiger Zeit unsere Landeswährung in den Euro umgewechselt. Ich möchte jetzt nicht über den Teuro lamentieren. Ich möchte nur eines zu bedenken geben, dass das eigentlich doch gar nicht nötig wäre. Denn wir können mit unseren Scheckkarten bezahlen. Wenn wir die zur Hand nehmen, finden wir den Chip da drauf. Groß und unübersehbar. Im Übrigen fast ein Steinzeitprodukt in der modernen Technologie. Aber es ist so. Wir können damit bezahlen, wir können Geld abheben, wir können alles das tun. Dieser Chip, der muss ja nicht auf einer Scheckkarte sein. Den kann man ja heute über eine Spritze injizieren. Das wird heute schon gemacht bei Tieren, bei Hunden, bei Pferden. Tierärzte scannen diesen Chip nur und können genau feststellen, welches Tier das ist, wem es gehört, welche Erkrankung es hatte und so weiter. Nun wird sehr stark forciert, dass in Deutschland nicht nur die Gesundheitscheckkarte kommt, wo auf dem Chip alles drauf ist. Man könnte sofort alle Allergien, Blutgruppen bestimmen. Das wäre der Wunschtraum aller Notfallmediziner, die ohne lange Untersuchung mit dem Scanner gleich klären können, welche Person, welche Erkrankung, was muss man berücksichtigen. Man könnte viel schneller handeln. Aber diese Karte würde auch Zugang zu allen anderen persönlichen Werten schaffen. Im Augenblick ist große Diskussion, aber ich bin sicher, das kommt in der nächsten Zeit, ganz sicher. Da sagen uns aber Gesundheitspolitiker und andere, warum eine Scheckkarte? Die kann man ja verlieren. Das Ganze kann man doch auch injizieren. Hier unter die Haut, an der Hand. An die Stirn, darunter, da ist zunächst nicht viel zu sehen. Nur ermöglicht das, wenn man im System ist, eine Teilhabe und wenn man nicht im System ist, keine Teilhabe. Denn heute geht ja der Trend dahin, dass wir Ware gar nicht mehr mit Geld bezahlen. Wir nehmen Waren aus dem Regal, die ihrerseits schon wieder elektronische Chips haben. Ehe du an die Kasse kommst, wissen die schon genau, was du alles aus dem Regal genommen hast. Albtraum aller Ladendiebe. Das würde nicht mehr klappen. Und an der Kasse braucht nur auf den Knopf gedrückt werden, das wird zusammengerechnet. Dann legst du deine Hand auf den Scanner, dein Chip wird eingescannt, von deinem Konto abgebucht, du kannst gehen. Wenn du im System bist, läuft das alles. Nur wenn du nicht im System bist, dann läuft nichts mehr. Und Teilhabe an dem System ermöglicht einer Zentralverwaltung, deine ganzen Daten zu erfassen. Allein was den Geldverkehr betrifft. Ein Chip an der Stirn, das wäre der Traum aller Geheimdienstchefs. Damit würde ein lückenloses Bewegungsbild möglich. Wir haben ja heute schon in den Autos die Navigationsgeräte. Als wir das neu drin hatten, sagte meine Frau, woher weiß die denn, wo wir sind und wo wir hinwollen? Wir haben sie Maggie getauft aufgrund ihrer sympathischen Stimme. Manchmal ist sie auch nicht einverstanden und will, dass wir umkehren, weil sie meine Schleichpfade noch nicht kennt und so. Das alles ist ja möglich über dieses globale Satellitenortungssystem. Das, was aber in einem Autonavigationssystem ist, wäre ebenso möglich über den kleinen Chip und würde durch ein entsprechendes Überwachungsnetz wäre es möglich, ein genaues Bewegungsbild herzustellen. Das wäre der Wunsch aller Geheimdienstchefs. Und ihr könnt euch vorstellen, dass jemand, der nicht in das System eintaucht oder einsteigt, der ist draußen. Der kann weder kaufen noch verkaufen. Nun will ich keine Panik erwecken, aber ich möchte darauf hinweisen, dass ich in einem Zeitmaß von weniger als 5 Jahren die elektronische Entwicklung jeweils verdoppelt in der Speicherung und Erfassung der Informationsmengen, in der Verkleinerung und in den Möglichkeiten. Diese immer kleiner werdenden Zeiträume und immer größer werdenden Daten deuten ja irgendwo auf einen Krisenpunkt hin, wo das Ganze zu diesem Punkt dann kommt. Man ist heute dabei, Quantencomputer zu entwickeln, weil Elektronen zu langsam sind. Und man forscht an biologischen Computern, weil es auch in der Biologie Prozesse gibt, die zwischen 0 und 1 schalten. Computer ist ja ein Idiot im wahrsten Sinne des Wortes, weil das seine Grundfähigkeit ist, zwischen 1 und 0 zu unterscheiden. Und alles weitere ist Sache der Programmiersprachen. Es gibt es auch im Biologischen, nur sehr viel langsamer. Ja, warum forscht man? Weil ein biologischer Computer den Wunschtraum beflügelt, die Kompatibilität, das heißt die Anschlussmöglichkeit zu unserem Denken zu finden. Das ist im Augenblick, was viele bewegt. Denn der alte Gedanke, die Gedanken sind frei, das möchte man den Griff bekommen. Und nun kommt noch etwas Zusätzliches hinzu. Wir haben hier eine Zahl, 666. Was ist das denn? Es ist eines Menschen Zahl. Gut, und man rechnet dann daraus die verschiedensten Namen aus. Das basiert darauf, dass in den 4 Hauptsprachen des Altertums, also Hebräisch, Griechisch, Latein und dann später Arabisch, haben alle Zahlenwerte Buchstabenwerte und umgekehrt. Und so lässt sich aus jedem Namen, lassen sich Zahlenwerte ermitteln, deren Addition oder andere Rechenvorgänge zu 666 führt. So hat man das aus Nero ausgerechnet, aus dem Titel des Papstes ausgerechnet, dann im Weiteren aus Adolf Hitler ausgerechnet, aus Mussolini ausgerechnet, aus Franz Josef Strauß ausgerechnet, aus Kissinger und aus anderen mehr. Und ich verrate euch etwas. Das errechne ich aus jedem eurer Namen und meinem Namen auch. Man muss nur die entsprechenden Buchstaben aus den einzelnen Sprachen übernehmen. Ein Mathematiker hat mir gesagt, das ist kein Kunststück. Die Mathematik ist eine Wissenschaft, die über so viele Lösungsmöglichkeiten verfügt, dass jedes gewünschte Ergebnis erzielt werden kann. Also, das macht jetzt keinen Sinn. Aber 666, was heißt denn das? Schaut, hier ist zum Teil auch Panik unter Christen. Erinnert ihr euch noch, als vor Jahren der Strichcode für die Waren aufkam? Oh, da war Panik. Ja, nicht das Zeichen des Antichristen annehmen. Und ein lieber Freund von mir, ein wirklicher begeisternder und inspirierender Pastor, der hat gepredigt dagegen, dass ich gesagt habe, Mensch, Junge, jetzt sei doch mal ein bisschen vernünftig. Das hat doch damit nichts zu tun. Ja, du siehst das nicht. Wenn ich ihn heute dran erinnere, dann sagt er, ach, hör auf. Hat seinen Fehler eingesehen. Als dann von 1999 auf 2000 der Sprung kam, nicht ins neue Jahrtausend, das begann ja 2001, sondern der Wechsel, da ging man davon aus in der Befürchtung, dass die Computer abstürzen. In einem Teil in Deutschland haben Prediger verkündigt, das gibt die Endzeitkatastrophe. Und die Gläubigen haben die Badewannen mit Trinkwasser gefüllt, haben die Keller mit Konserven angefüllt und haben sich alle Notstromaggregate gekauft. Als ich davon hörte, da dachte ich, also was ist denn jetzt los? Das Jahr 2000 kam, die Katastrophe blieb aus und ich traf dann einen dieser Protagonisten und ich sagte ihm, Ja, und was jetzt? Ah ja, sagt er. Wir haben uns geehrt, aber ein Gutes hat es. Unsere Ranger-Gruppen haben jetzt alle Notstromaggregate. Ist ja immerhin etwas. Das zeigt, dass wir nicht in die Panik verfallen sollen. Auch nicht in diese Panik, die zurzeit hier und da geschürt wird. Weil nämlich Waff, W, der sechste Buchstabe des hebräischen Alphabetes, 666 würde dann ergeben WWW. World Wide Web System! Oh! Und dann bricht die Panik aus, jetzt haben wir es. Nein, Leute, so nicht. Aber ich möchte dafür sensibel machen, dass wir inmitten globaler Netzwerke und Entwicklungen stehen, die mehr und mehr um sich greifen. Und wenn das Mächte, Kräfte und einzelne Menschen in die Hände bekommen, das zu manipulieren, dann öffnet das so viele Möglichkeiten. Von daher ganz schlicht, wenn ich gefragt werde, was denn nun 666 konkret bedeutet. Ich würde sagen, 7 ist die mehr als 50 Mal in der Offenbarung gebrauchte Zahl für die Vollkommenheit Gottes, für seine Autorität, für seine Allwissenheit. 666, 6 als Zahl des Menschen, ist selbst in der Potenz niemals an die 7 heranreichen. Und der Antichrist wird ja der Übermensch sein. Nietzsche lässt grüßen. Dieser Gedanke, der seitdem in der Selbstverwirklichung, Selbstvergottung des Menschen bis hin, dass die Genbiologie dem programmierten Menschen möglich macht. Wir stehen an der Schwelle so vieler Ereignisse, dass wir als Christen ruhig ein bisschen hellhörig werden dürfen, ohne in Panik zu verfallen. Denn die Bibel sagt, eines, der in uns ist, ist stärker als der, der gegen uns ist. Bitte keine Panik, aber Wachsamkeit. Und das ist auch das, was Jesus lehrt. Lasst euch nicht verführen. Die Dinge, die als technische Entwicklung da sind, deren werden wir uns bedienen und müssen wir uns bedienen. Wir müssen nur Acht geben, dass sie uns nicht beherrschen. Und wir haben hier den Hinweis, dass die Tendenzen in diese Richtung laufen und dann auch missbraucht werden. Nach diesem Blick hinein in das Auftreten des Antichristen und des falschen Propheten wird jetzt mit Kapitel 14 und 15 wieder ein Blick in die göttliche Welt, in die geistliche Welt gegeben mit den Ereignissen, die dort sind. Zunächst sehen wir in Kapitel 14 das Lamm auf dem Berg Zion, das ist der Tempelberg, und mit ihm 144.000. Die kennen wir bereits aus Kapitel 7. Das ist jener versiegelte Kern Israels, der hindurch bewahrt wird. Nun wird uns ein Blick vorausgeschenkt, dass ein Zeitpunkt kommt, wo Christus auf dem Tempelberg, auf dem Zionsberg stehen wird, als der wiedergekommene Herr und mit ihm die 144.000, die da gewartet haben. Das, was hier so kurz als Schlüssel steht, das wird an verschiedenen Stellen im alttestamentlicher Prophetie verdeutlicht. Zum Beispiel im Propheten Sacharja Kapitel 12. Da wird von dieser letzten Zeit, vom Tag des Herrn gesprochen. Und da wird dann davon gesprochen, dass sie ihn sehen werden, in den sie gestochen haben. Christus, der Messias, kommt zurück. Und die Juden erkennen, er ist es. Und Sacharja sagt, über sie wird ein Geist der Buße und des Gebetes ausgegossen und sie werden erneuert werden, sie werden ihn annehmen. Joel sagt, über sie wird der Geist ausgegossen, über alles Fleisch. Hier ist die Vollerfüllung der Joel-Verheißung, denn auf dem Berg Zion wird eine Rettung sein, da wird Jesus sein. Hier wird uns ein Ausblick gegeben auf das Ende, wo Jesus wiederkommt und wo Israel schier ausgelöscht ist. Sacharja 14 sagt uns, die Füße des Herrn werden auf dem Ölberg stehen. Von da ist Jesus in die himmlische Welt gegangen. Und die Engel sagt, so wie ihr ihn habt gehen sehen, so wird er wiederkommen. Und wenn seine Füße den Ölberg wieder berühren, dann wird dieser Ölberg erschüttert, er wird sich spalten zu einem großen Tal, könnt ihr in Sacharja 14 nachlesen. Und die wenigen Überlebenden in Jerusalem werden durch dieses Tal fliehen, in die Jordansenke. Und dann wird der Herr streiten, wieder den Antichristen und seine Heere und wird sie vernichten. So haben wir den Ausblick im 14. Kapitel hier, dass Israel nicht nur hindurch bewahrt wird, sondern Israel errettet wird. Die 144.000, die dann Gott und dem Lamm, dem Messias, den Lobpreis bringen und ihm die Ehre geben. Auch diese Stelle ist oft missverstanden und von der Predigt her für die Gemeinde gebraucht worden. Aber es ist nicht die Gemeinde. Es geht hier um diese 144.000. Dann werden wir im Weiteren nachdrücklich darauf hingewiesen und erinnert, dass die Gerichte Gottes Gerichte der Gerechtigkeit sind. Gottes Rache ist keine Affekthandlung, sondern Gottes Rache ist konsequenter Ausdruck seiner Heiligkeit und seines Wesens. Gott hat kein Wohlgefallen am Tod des Sünders. Er möchte ihn erretten. Aber da, wo der Mensch diese Rettung zurückweist, bleibt für ihn nur die Konsequenz des Gerichtes. Im Gericht Gottes und letztlich in der Hölle wird es nur Freiwillige geben. Nur Freiwillige, die die Rettung Gottes zurückgewiesen haben. Und davor warnt die Bibel. So finden wir in der Passage 9 bis 13 einen Hinweis auf die endgültige Gerechtigkeit Gottes und die Hölle. Alle, die das Tier und sein Bild angebetet, alle, die dieses Mahlzeichen angenommen haben, alle die, die sich dem Widersacher zugewandt und nicht zu Gott hin gewendet haben, werden in ein solches Zorngericht Gottes kommen. Und das wird in einem zweifachen Bild geschildert, in einem Bild des Kelches seines Zorns in Vers 10. Eine bekannte Praxis im Altertum, wie man Verurteilte durch den Giftbecher hinrichtete und mit Feuer und Schwefel gequält werden. Feuer und Schwefel ist der Ausdruck für die Hölle und meint unlöschbares Feuer. Das ist kein Feuer unserer Art, denn Feuer, wie wir es kennen, ist Bestandteil unserer dreidimensionalen Welt als Folge einer chemischen Reaktion. Das hier ist Bild auf die außerweltliche, auf die ewige Welt, wo die Hölle als Strafort Gottes da sein wird. Und da heißt es, ihre Qual steigt auf in alle Ewigkeit. Das möchte ich betonen, weil in unseren Tagen hier und da sich wieder eine alte, liebgewordene Irrlehre verbreitet, nämlich die von der Allversöhnung, dass letztlich Gott doch in seiner Gnade und Barmherzigkeit auch nach langen Höllenstrafen letztlich doch alle errettet und selbst der Teufel auch noch Gnade findet. Und das Hauptargument ist dieses: Wir können uns nicht vorstellen, dass ein Gott der Liebe so handelt. Leute, es geht nicht um unsere subjektiven Vorstellungen. Das ist ein typisches Ergebnis von einer Fehlhaltung, von der Ego-Bezogenheit, dass unsere Maßstäbe als gültig und endgültig gesetzt werden. Nein, Gottes Maßstäbe gelten und wir sollten den Ernst des Gerichtes und der Hölle wahrnehmen. Auch wenn Reden von der Hölle heute als incorrect, not political correct gilt. Weil es ja diskriminieren könnte, den Sünder darauf aufmerksam zu machen, dass er der Hölle entgegenlebt. Auch wenn das keine Konjunktur hat, die Bibel spricht sehr klar davon. Und dann finden wir in dem Abschnitt von Vers 14 bis 20 diese Gerichte noch einmal unter einem zweifachen Bild dargestellt. Zunächst sehen wir einer auf einer weißen Wolke, gleich einem Menschensohn, der auf seinem Haupt einen goldenen Siegeskranz und in seiner Hand eine scharfe Sichel hat. Das hat manch an Christus denken lassen. Aber es ist nicht Christus, denn der Text fährt fort, ein anderer Engel kam hervor. Ein anderer Engel bedeutet ja nach allen Regeln der Grammatik, dass die vorige Person auch was ist. Ein Engel, also einer der großen Beauftragten Gottes. Jetzt kommt ein anderer Engel und ruft dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme: Schicke deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist gekommen und die Ernte der Erde ist überreif geworden. Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde und die Erde wurde abgeerntet. Wir haben das Bild der Ernte an der Bibel sowohl im positiven Sinn für die Evangelisation als auch im negativen Sinn für die Zeit des Gerichtes. Und hier heißt es, wirf die Sichel, das war das damalige Schneidinstrument, auf die Erde zum Ernten. Denn die Erde ist überreif geworden. Ich komme ja selber aus einer alten Bauernfamilie aus dem Osten. Als Junge habe ich dann, wo wir als Flüchtlinge auf einem Bauerndorf waren, immer wieder den alten Bauern gesehen, wie er zur Zeit der Ernte in ein Kornfeld trat, mit der Hand einige Ähren raufte und sie in seiner Hand gedankenverloren zerrieb. Und ich schaute fasziniert zu und sagte, was machst du da? Und er sagte, Junge, ich möchte den richtigen Zeitpunkt der Ernte ermitteln. Wenn das Korn zu feucht ist und ich ernte, dann muss ich nachtrocknen, sonst verschimmelt es. Wenn das Korn zu trocken ist, dann fällt es aus der Ähre bei der Ernte. Ich muss den richtigen Zeitpunkt finden. Hier steht, die Ernte ist überreif. Das heißt, Gott wartet bis zum letztmöglich und denkbaren Zeitpunkt. Gott hat es nicht so eilig mit seinen Gerichten. Denn in der Selbstoffenbarung nennt Gott sich: Ich bin barmherzig, langmütig, von großer Güte und langsam zum Zorn. Gott hat kein Wohlgefallen, sondern wartet bis zum letztmöglichen Zeitpunkt. Wenn wir dem zweiten Bild folgen, dann wird der gleiche Sachverhalt unter dem Bild der Weinlese gezeigt. Nun, es gibt Gebiete in Deutschland, wo Wein angebaut wird, da brauche ich nicht viel zu erklären. Österreich ist auch in einigen Teilen Weingebiet, aber etwas müssen wir uns von der damaligen Welt doch verdeutlichen. Da heißt es, schicke deine scharfe Sichel oder dein Rebmesser, besser gesagt. Hier ist der gleiche Begriff, nur die Definition geschieht im Zusammenhang. Ob Sichel für die Getreideernte oder Rebmesser für die Weinernte. Schicke dein Rebmesser und lies die Trauben des Weinstocks der Erde, denn seine Beeren sind reif geworden. Und er warf sein Rebmesser auf die Erde und las den Weinstock der Erde ab und warf die Trauben in die große Kälte des Grimmes Gottes. In damaliger Zeit baute man weitgehend nur rote Beeren, roten Wein an, also Weintrauben. Weiße galten als äußerst selten und wertvoll. Das sind erst spätere Züchtungen. In jedem Weinberg gab es jetzt eine Kelter. Das war eine in den felsgeschlagene Vertiefung, ein Becken mit einer Überlaufrinne. Da man Weintrauben ja nur begrenzt aufbewahren kann in einem subtropisch-tropischen Klima, musste ein Weg der Konservierung gefunden werden. Also wurden die Trauben getreten von jemand, der in dieses Becken stieg. Der ist natürlich durch diesen Prozess über und über bespritzt worden. Der sah aus, als würde er aus dem Schlachthaus kommen mit dem roten Beerensaft. Der auslaufende Beerensaft wurde über eine Rinne hin zu Gefäßen geleitet, wo der Saft aufgefangen wurde und dann zu Wein vergoren. Denn Saft kann man nicht aufbewahren. Wenn man ihn stehen lässt, erhält man naturgemäß verschiedene Sorten von Essig. Wenn man das steuert, kann man Wein herstellen. Hier geht es aber darum, um das Treten der Kelter. Und hier wird das Bild auf die letzten Gerichte angewendet. Kelter des Grimmes Gottes. Und dann heißt es, die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten. Hier ist die Stadt mit dem bestimmten Artikel und damit wieder Jerusalem gemeint. Und deutlich wird, die letzten Ereignisse, die blutigsten aller Zeiten, die werden hier in diesem Umfeld geschehen. Und nun wird es drastisch. Und das Blut ging aus der Kelte hervor bis an die Zügel der Pferde, 1600 Stadien weit. 1600 Stadien sind umgerechnet circa 320 Kilometer. Das ist die Entfernung aus dem Norden Israels bis in den Negev hinein. Also umfasst das ganze Land. Da das ein realer Begriff ist, ist auch der zweite Begriff für mich real, dass das Blut bis an die Zügel der Pferde ging. Nun, wer ein bisschen was von Pferden versteht, er weiß, es gibt Kurzzügel und Langzügel. Wenn man die Langzügel fallen lässt, dann reichen sie etwa bis zu den Knien der Pferde. Kann es möglich sein, dass Blut derartige Höhen erreicht? Nun, ich habe auch gezögert. Aber beim Studium der Geschichte bin ich auf schreckliche Ereignisse gestoßen. Zum Beispiel Chinggis Khan, der Mongolenfürst, als der im 12. Jahrhundert, 13. Jahrhundert, Europa überrannte, nachdem er vorher Asien, den vorderen Orient, da hat er in gewissen Gebieten derart viele Menschen abgeschlachtet, dass riesige Pyramiden aus den Köpfen der Menschen errichtet wurden. 15 Meter hoch. Könnt ihr euch vorstellen, was da für Blut geflossen ist? Dann die Berichte aus dem Ersten Weltkrieg, wo bei Verdun an der Westfront in Frankreich auf einem Frontabschnitt von 25 bis 30 Kilometer binnen weniger Monaten nahezu 200.000 Soldaten ihr Leben verloren haben, wo die Granattrichter unten mit Blut gefüllt waren. Oder die Berichte und Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg, wo alkoholisierte, eingehakte russische Soldaten sich in langen Reihen gegen die deutschen Stellungen entgegenstürmten und von den Maschinenwaffen niedergemäht wurden, dass riesige Leichenberge lagen. Und deutsche Soldaten im Winter aus den gefrorenen Leichenstellungen gebaut haben. Diese wenigen Beispiele haben mich veranlasst, das als Realität zu nehmen. Denn der andere Text sagt, dass 200 Millionen Soldaten in diesem Bereich kämpfen und auch ums Leben kommen. Das alles verdeutlicht jetzt noch einmal den Ernst. Kapitel 15 aber lässt uns wieder in den Himmel schauen. Und dort sehen wir am Thron Gottes wieder Lob und Preis. Und jetzt ist etwas, was wir beachten sollten in Vers 4. Herr, wir verherrlichen deinen Namen, denn du allein bist heilig, denn alle Nationen kommen und werden vor dir anbeten, weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind. Die Gerichte Gottes sind gerecht und kein Mensch wird irgendeine Ursache finden, Gott dafür anzuklagen, denn sein Handeln ist von seiner Heiligkeit bestimmt. Nachdem diese Dinge jetzt aufgezeigt sind, folgt jetzt der dritte Durchlauf mit der Ausgießung der Zornschalen. Das ist der dritte Durchlauf, der jetzt bestimmte Dinge wieder aufgreift und uns weitere Einzelheiten zeigt. Der erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde und es entstand ein böses und schlimmes Geschwür an den Menschen, die das Mahlzeichen des Tieres und seines Bildes anbeteten. Man kann hier dem Text bei Geschwür auch Geschwulst lesen, also Krebs, dass es zu solchen Zellentartungen und Wucherungen kommt und die Menschen jetzt darunter leiden. Der zweite goss seine Schale aus auf das Meer, siehe bei den Posaunen. Und es wurde zu Blut wie bei einem Toten, das Bild hier gebraucht wird. Und jede lebendige Seele, was auch im Meer war, starb. Das Absterben der Mikroorganismen deutet auf eine global umfassende Katastrophe hin. Der dritte goss seine Schale aus auf die Ströme und die Wasserquellen und es wurde zu Blut. Und ich hörte den Engel der Wasser sagen, du bist gerecht, der ist, der war, der Heilige, das du so gerichtet hast. Denn Blut von Heiligen und Propheten haben sie vergossen und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben. Wiederum Trinkwasser, Verseuchung. Und nun wird aber die Verseuchung in Verbindung gebracht mit dem Blutvergießen an Märtyrer und darum das Gericht. Hier merken wir Wiederholung und Vertiefung. Der vierte goss seine Schale aus auf die Sonne und ihr wurde gegeben, die Menschen mit Feuer zu versengen. Die planetarischen Umlaufbahnen, die so schier unverrückbar erscheinen, werden jetzt verändert und es kommt zu einer Hitzeentwicklung, die die Menschen verbrennt. Aber im Text steht, sie taten nicht Buße. Das heißt was? Sie hätten tun können, aber sie wollten nicht. Der fünfte goss seine Schale aus auf den Thron des Tieres. Interessant, weil Gott einen Thron hat, muss wer auch einen Thron haben. Der Teufel und auch der Antichrist. Und sein Reich wurde verfinstert, sie zerbissen ihre Zungen vor Qual, sie lästerten Gott wegen der Qualen, aber sie taten nicht Buße. Kleine Anmerkung, ich höre immer wieder von Christen, es müssten wieder richtige Notzeiten kommen, dann werden die Menschen beten. Nein, Not lehrt nicht automatisch beten, Not lehrt vielmehr fluchen. Denn aus dem Herzen kommt das heraus, was im Herzen ist. Und das offenbart sich auch letztlich hier. Der sechste goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat. Hier habt ihr genau wieder die Wiederholung, was wir bereits bei der sechsten Posaune gesehen haben. Der Parallelismus ist klar erkennbar. Sein Wasser vertrocknete. Das hat nicht damit zu tun, dass die Türkei das Wasser alles im Oberlauf in Anatolien, im Kurdenland staut. Nein, damit der Weg der Könige von Sonnenaufgang her bereitet würde. Hier wird eine alte Grenze aufgehoben, dass die Mächte des Ostens eingreifen. Wir sind ja in einem Umbruch. In einem Umbruch weltweiten Ausmaßes. Denn die kommenden Weltmächte, das ist einerseits Europa, das ist andererseits die Volksrepublik China und das ist mittlerweile auch Indien, die alle rasante wirtschaftliche Entwicklung aufzeigen. Und auch diese Mächte werden eingreifen in das letzte Geschehen. Und ich sah aus dem Mund des Drachen, aus dem Mund des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten, hier habt ihr die satanische Trinität zusammen, drei unreine Geister kommen, wie Frösche. Das sind keine Frösche, sondern wie. Ihr müsst wissen, Frösche waren für die Juden unreine Tiere. Nicht für die Franzosen, die das als Leckerbissen halten, die Froschschenkel. Sondern wie, Ausdruck der Unreinheit. Und diese Geister sind Geister von Dämonen, tun Zeichen. Sie ziehen zu den Königen des ganzen Erdreiches aus, sie zu versammeln zum Krieg. Hier wird Manipulation, hier wird politische Überzeugungsarbeit, dämonischer Einfluss dazu beitragen, dass die Herrscher der Erde sich im vorderen Orient sammeln, unter der Führung des Antichristen das gesamte Gebiet und damit Israel überschwemmen und auslöschen. Und da steht, sie zu versammeln zu dem Krieg des großen Tages des Allmächtigen. Hier kommt es wieder. Scheinbar ist der Antichrist der Teufel, der Agierende. Aber was er tut, erfüllt nur den Plan Gottes. Wenn wir Zeit hätten, müssten wir Sacharja 14 lesen. Ich versammle alle Völker der Erde gegen Jerusalem und ich tue das, weil ich sie richten werde. Und genau das geschieht zum Krieg des großen Tages Gottes, des Allmächtigen. Und dann heißt es in Vers 16, und er versammelte sie an dem Ort, der auf Hebräisch Harmagedon heißt. Wieder so ein mystisches Wort. Harmagedon, ein Lieblingswort der Zeugen Jehovas. Aber mittlerweile auch ein Wort in der Science-Fiction-Literatur, in den Filmwerken, in anderem. Was steckt dahinter? Harmagedon ist übersetzt Berg bei Megiddo. Das ist eine alte Kananäerfestung. Nordöstlich des Karmelgebirges. Von daher schaut man zur Jezreel-Ebene, die sich trichterförmig zum Mittelmeer öffnet. Dieses Gebiet ist seit jeher der Einfall der Feinde nach Israel gewesen. Das ist der Feind von Norden, der am Ende der Zeit Israel überrennt. Harmagedon ist der Name der Schlacht, wo die Völker der Erde versammelt werden. Dieses 200 Millionen Heer, das wir in Kapitel 9 gesehen haben, werden hier versammelt. Und Gott ist es, der diese Schlacht schlägt durch Christus. Denn wir sehen in Kapitel 19, er kommt, um mit dem Schwert seines Mundes diese zu richten. Der Siebente goss seine Schale aus in die Luft. Es kam eine laute Stimme aus dem Tempel vom Himmel her, die sprach, es ist geschehen. Damit wird deutlich, wir sind wieder am Ende. Hier, die siebente Zornschale führt uns wieder zu dem Zeitpunkt hin. Es geschahen Blitze, Stimmen, Donner. Ein großes Erdbeben geschah, desgleichen nicht geschehen ist, seitdem ein Mensch auf der Erde war. Ein so gewaltiges, großes Erdbeben. Denn es heißt in Vers 20, jede Insel verschwand, die Berge wurden nicht gefunden. Da wird die ganze Erde durchgeschüttelt werden. Unsere Geologen nehmen ja gewaltige Zeiträume für die Entstehung der Strukturen und wie die Welt heute ist an. Gott wird in diesem Handeln beweisen, dass diese Dinge in momentanen Katastrophen entstanden sind. Die Erde ist jünger, als proklamiert wird, obwohl wir das Entstehungsdatum nicht genau kennen. Aber die Strukturen, die wir heute sehen, haben mit der gewaltigen Katastrophe einer weltweiten Sintflut zu tun. Und viele Aspekte weisen darauf hin, während man heute sich auf den Kreationismus einschießt und diese Dinge verlästert. Gott wird am Ende der Zeit den Beweis dafür sehr nachhaltig liefern, dass es nicht gewaltiger Zeiträume bedarf, sondern wenn die Kräfte aufbrechen, dann wird all das zerstört. Jetzt könnte man meinen, jetzt ist dreimal alles gelaufen. Jetzt sollten wir doch erfahren, was jetzt kommt, wenn Christus kommt. Würde ich auch wünschen. Aber wir haben noch zwei Kapitel, die uns noch über weitere Einzelheiten aufklären. Aber zunächst machen wir eine Pause.